Die IT-Branche ist einerseits Treiber und andererseits Getriebener von Innovationen, von Erneuerungen. Das sieht man im privaten Umfeld an sich verändernden Betriebssystemen. Da gibt es das Windows 2000, das XP, das Windows Vista, jetzt gibt es Windows 7. Und das führt sich natürlich im Bereich der geschäftlichen Anwendung genauso fort. Es werden Neuerungen in der Softwareprogrammierung eingebaut. Die Mitarbeiter sehen sich in unterschiedlicher Weise herausgefordert. Sie als Unternehmer oder Ihr Sender hat natürlich den Anspruch, dass IT zwischen 8 und 5 funktioniert. Da, wo Umstellungsaufgaben da sind, soll das am besten zwischen 5 und 8 stattfinden, damit die Arbeit nicht unterbrochen ist. Sprich, in der Zeit, wo andere Menschen Freizeit haben, wo sie im Vereinsleben nachgehen können, wo sie in der Familie angebunden sind oder am Wochenende.
Thomas Simon ist einer von 4 Geschäftsführern der Firma IT-Haus, ein deutsches Top-20-Unternehmen der Informationstechnologiebranche. Die Palette der Dienstleistungen reicht vom Handel über Beratung und Wartung bis hin zu speziellen EDV-Lösungen, die das Unternehmen entwickelt. Die Arbeit ist komplex und stellt hohe Anforderungen, verlangt von den Mitarbeitern Verantwortung, Flexibilität, Belastbarkeit, auch jenseits der normalen Arbeitszeiten.
Natürlich soll der Mitarbeiter bestens geschult sein auf den neuen Programmen. Er soll schauen, dass eine Umstellung, ein Rollout oder eine Transformation möglichst reibungslos funktioniert, dass wenn Sie freitags Ihr Büro verlassen, mit dem alten System noch arbeiten können und wenn Sie montags morgens kommen, auch mit dem neuen System wieder arbeiten können und am besten auch noch irgendwie eine kleine Einweisung, Schulung und sonst irgendwas da ist.
Zwar bietet das IT-Haus seinen Mitarbeitern Freizeitausgleich und Sondervergütungen, veranstaltet Events, um den Arbeitsstress zu kompensieren, aber es bleibt ein Unbehagen, ob dies alles ausreicht. Denn hier, wie in vielen Bereichen der modernen Arbeitswelt, sind die Belastungen gestiegen, sodass die Work-Life-Balance, das Gleichgewicht von Arbeiten und Leben, gefährdet ist.
Thomas Simon geht das Thema offensiv an. Sein Unternehmen stellt einen der 6 Praxispartner des interdisziplinären Forschungsprojekts ALWIS, Arbeiten, Lernen, Leben in der Wissensarbeit. Zu den wissenschaftlichen Leitern gehört Conny Antoni, der Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie an der Universität Trier lehrt.
Wenn man denkt, dass eben auch in den letzten 20 Jahren, kann man sagen, von betrieblicher Seite eine ganz neue Qualität von Flexibilität gefordert ist, die starke Orientierung an den Märkten, zunehmend den Weltmärkten, sodass eben auch von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern immer kurzfristiger sehr flexible Arbeitszeiten gefordert sind, ein erhöhtes Arbeiten in Projekten und damit eine ganze Reihe von zusätzlichen Flexibilitätsanforderungen auf die Beschäftigten zugekommen sind, die eben diese Balance, dieses Verteilen der Zeit, der Aufgaben in den verschiedenen Lebensbereichen immer mehr zum Thema machten.
Alarmierend sind die vielen Fälle von Burnout, von Ausgebranntsein. Ein Krankheitsbild totaler psychophysischer Erschöpfung, das nicht mehr wie andere psychische Leiden versteckt und tabuisiert, sondern mittlerweile öffentlich diskutiert wird. 85% der Psychiater sagen, so schreibt das Magazin Focus, dass die arbeitsbedingten seelischen Krisen in den letzten 10 Jahren zugenommen hätten. Gestiegen ist auch die Zahl der Frühverrentungen.
Gelingt es den Menschen nicht mehr, sich vom Stress der Arbeit ausreichend zu erholen? Kommen die anderen Lebensbereiche zu kurz? Die mangelnde Vereinbarkeit von Arbeit und Familie, unter der vor allem Frauen leiden, ist ein lange schon bekanntes Problem. Hier hat die neue Diskussion um die Work-Life-Balance ihre Ursprünge.
Auf der einen Seite ist das Work-Life-Balance-Thema von diesem Familie-Arbeit-Konflikt-Thema gekommen. Aber das hat sich gezeigt, dass das eine zu kurze Sichtweise ist, denn es kann ja vielleicht auch eine Beförderung geben, in dem Sinne, dass Erlebnisse im Privatleben auch förderlich sind für die Erledigung der Arbeitsanforderungen im Berufsleben, wie auch umgekehrt. Also das ist die sogenannte Spillover, also das Überspringen von positiven oder auch negativen Effekten vom Arbeits- in den Freizeitbereich, im Familienbereich oder eben umgekehrt auch vom Familienbereich in den Arbeitsbereich.
Work-Life-Balance lässt sich nicht auf den Familie-Arbeit-Konflikt reduzieren. Deshalb hat das Forschungsprojekt ALWIS die Thematik erweitert und neu gefasst. Erstens gibt es nicht nur die Familie, sondern auch andere wichtige Lebensbereiche außerhalb der Arbeit. Zweitens gilt es nicht nur, die Belastungen zu analysieren, sondern auch die möglichen Bereicherungen, die Ressourcen zu erfassen, die in einem guten Wechselverhältnis von Arbeiten und Leben freigesetzt werden. Man weiß zum Beispiel von Spieleentwicklern, dass sie auch in der Freizeit gerne spielen und dort in einem entspannten Umfeld neue Ideen und Lösungen hervorbringen, die ihrer Arbeit zugutekommen.
Schließlich haben die Forscher den Bereich Lernen als drittes Moment der Balance hinzugenommen und dabei eine bestimmte Gruppe, die sogenannten Wissensarbeiter, fokussiert, erklärt Martina Josten, Geschäftsführerin von InMIT, einem Institut für Mittelstandsökonomie an der Universität Trier.
Die Hauptaufgabe eines Wissensarbeiters besteht im Erwerben, Erzeugen, Bündeln und Anwenden von Wissen. Darauf konzentrieren wir uns in unserem Projekt, weil es dort natürlich mit dieser Trias Arbeiten, Lernen, Leben besonders eng wird.
Ein Leben lang lernen, sich weiterbilden, das gilt inzwischen für die meisten Arbeitnehmer. Aber wer genau ist ein Wissensarbeiter? Nur IT-Fachleute und Wissenschaftler oder auch Journalisten oder aber am Ende jeder, der Kopfarbeit leistet? Martina Josten, die das Verbundprojekt ALWIS koordiniert, orientiert ihre Definition nicht an fixen Berufsgruppen.
Es gibt in den Berufen an sich immer unterschiedliche Grade von Wissensarbeit. Auch nicht jeder, der in der IT-Branche arbeitet, ist automatisch ein Wissensarbeiter. Ihnen gemein ist, dass sie alle Wissen haben, also eine hohe fachliche Ausbildung haben, aber dass diese alleine nicht ausreicht, um das zu kennzeichnen, sondern es geht darum, dass dieses Wissen immer weiter verarbeitet werden muss, dass es immer erneuert werden muss und dass es immer auf neue Zusammenhänge angewandt werden muss, denn nur das angewandte Wissen führt dann auch zu der entsprechenden Wertschöpfung, die Charakteristikum der Wissensarbeit ist.
Der Forschungsverbund hat die Gruppe der Wissensarbeiter auch deshalb ausgewählt, weil sie im Wandel von der Industrie zur Informationsgesellschaft eine Schlüsselrolle innehat mit einer beträchtlichen Zuwachsrate. Es gebe Schätzungen, so Martina Josten, dass schon heute fast jeder dritte Arbeitsplatz im Bereich Wissensarbeit angesiedelt sei. Und mit diesem Typus des Wissensarbeiters erscheint zugleich eine neue Form des Lernens. Darauf konzentriert sich im Rahmen des Forschungsprojekts die Pädagogin Rita Meyer, die an der Universität Trier berufliche und betriebliche Weiterbildung lehrt.
Das Lernen in der Wissensarbeit ist sehr wenig formalisiert. Es vollzieht sich eher informell und es ist vor allem nicht pädagogisch organisiert. Man kann in diesen Bereichen kaum auf Vorrat lernen, sondern es wird immer ad hoc gelernt. Und dieses Lernen findet prinzipiell selbst organisiert und in einem hohen Maße individualisiert statt, aber durchaus auch kollektiv in Gruppen und zwar mit Kollegen in den Unternehmen. Wir sprechen da von Communities of Practice. Das muss man sich so vorstellen, dass wenn jemand ein Problem hat, entweder recherchiert er selbst im Netz, das ist sehr verbreitet, also das Internet hat natürlich eine ganz hohe Bedeutung da bekommen. Aber er fragt vor allem auch Kollegen. Und dieser Austausch hat also eine ganz besondere Bedeutung in dem Bereich.
Communities of Practice bezeichnet Arbeitsgemeinschaften, die aber nicht vom Arbeitgeber eingerichtet sind, sondern sich informell dort bilden, wo sich berufliche Aufgaben und individuelle Interessen verzahnen. Ist das die Zukunft des Lernens in der avancierten Arbeitswelt? Rita Meyer stellt die neue Form der klassischen Weiterbildung gegenüber. Früher habe das Unternehmen einen Trainer engagiert, der die Mitarbeiter vor Ort schulte, oder die Arbeitnehmer seien in ein Seminarhotel geschickt worden, wo sie aber nicht selten am tatsächlichen Bedarf vorbeilernten. Mittlerweile hat das neue, informelle Lernen in der Arbeit an Bedeutung gewonnen.
Das muss man sich so vorstellen, dass zum Teil die Arbeitnehmer gar nicht wahrnehmen, dass sie lernen. Wenn wir sie fragen, wo lernt ihr in der Arbeit, dann sagen sie manchmal, wir lernen nicht, wir arbeiten, wir lösen Probleme. Und wenn wir dann schauen, wo tatsächlich Lernpotenziale sind, dann stellen wir fest, sie lernen eigentlich permanent. Und das passiert überall. Das kann eben auch mitten in der Nacht noch am Computer passieren. Es kann im Computerspiel passieren. Also wir wissen ja auch zum Beispiel um die Lernpotenziale von Second Life. Und man kann natürlich auch in Bereichen lernen, wo wir uns das vielleicht gar nicht vorstellen. In der Sauna, im Austausch mit Kollegen, abends, nach dem Messebesuch. Das kann ein Lernprozess sein.
Das informelle Lernen bringt aber auch zusätzliche Dynamik in das prekäre Gleichgewicht von Arbeiten und Leben. Denn wenn der heimische PC ebenso zum Arbeiten und Lernen geeignet ist wie derjenige im Büro, wenn ich über Handy jederzeit erreichbar bin und mit den Kollegen Einfälle austauschen kann, dann sind die festen Grenzen nicht nur zwischen Arbeiten und Leben aufgehoben, sondern auch, was das Lernen betrifft.
das Lernen ist entgrenzt und das heißt, es ist räumlich entgrenzt, weil es hat keine formalen Orte mehr, institutionalisierten Orte mehr, wo gelernt wird und es ist zeitlich entgrenzt, weil immer und überall gelernt werden kann.
Die Forschungsarbeit gliedert sich methodisch in drei Phasen. Im ersten Schritt gehen die Wissenschaftler in die Partnerunternehmen und wenden sich an verschiedene Gruppen, Führungskräfte, berufstätige Frauen, Projektteams, mit bestimmten Fragen. Wie gut sind die verschiedenen Lebensbereiche, Arbeit, berufliche Weiterbildung, Privatleben miteinander vereinbar? Wo fördern oder behindern sie sich gegenseitig? Wo entstehen Konflikte? Diese Erhebung, so Conny Antoni, ist eine erste Bestandsaufnahme.
Im nächsten Schritt gehen wir dann auf einzelne Mitarbeiter zu und machen qualitative, also vertiefende Interviews mit einzelnen Personen, weil gerade dieses Balance-Thema sich auch ganz wesentlich aus der jeweiligen individuellen Lebenslage und auch Zielstellungen, die ich in der jeweiligen Lebenslage habe, eben ergeben. Es ist ein Unterschied, ob ich als frisch diplomierter Hochschulabgänger in ein Unternehmen reingehe und Karriere machen möchte oder ob ich 10 Jahre später eben eine Familie gründen möchte oder gerade die ersten Kinder habe oder eben vielleicht später pflegebedürftige Eltern habe. Da ergeben sich ja ganz unterschiedliche Anforderungen, sowohl auf der beruflichen, auf der qualifikatorischen wie auch auf der privaten Seite.
Im dritten Schritt wollen die Wissenschaftler die Ergebnisse der Gruppeninterviews, der vertiefenden Einzelgespräche und einer weiteren standardisierten Online-Befragung zusammenführen. Das Gesamtbild soll dann die Grundlage eines Workshops bilden, wo Wissenschaftler und Vertreter des Unternehmens gemeinsam Maßnahmen zur Verbesserung der Work-Learn-Life-Balance diskutieren und entwickeln. Das IT-Haus zum Beispiel erhofft sich Optimierung, auch wenn es, so Thomas Simon, schon eigene Instrumente einsetzt.
Es gibt vielfältige Instrumente, ich sag mal, die wir im Unternehmen weniger in der wissenschaftlichen Reflexion, sondern eher so aus Learning by Doing entwickeln. Grundsätzlich haben wir eine interne Weiterbildungskultur, die es dem einzelnen Mitarbeiter ermöglicht, einerseits selbst gesteuert, andererseits angeleitet, sich in die neueren Systeme einzuarbeiten. Das heißt, wir haben Trainings bei uns im Haus, wir haben Trainings extern. Was die Entspannung angeht, haben wir auf der Teamebene durchaus Team-Events, die dazu einfach beitragen, auch mal gemeinsam abzuschalten. Das sind Events, die bei uns im Hause stattfinden, wie ein Fußballturnier oder eine gemeinsame Feier. Das sind aber auch auf der anderen Seite Events, die man erlebnispädagogisch beschreiben könnte, wo eine Mannschaft bestimmte Aufgaben hat. Ich sage einfach mal, sich irgendwo abzuseilen, sonst irgendwas zu machen, darauf zu achten, dass auch jedes Teammitglied da mitkommt. Oder es kann auch einfach mal ein Renntraining auf der Nordschleife im Nürburgring sein.
Die Eventmaßnahmen zeigten eine gewisse Spontaneität. Sie seien punktuell, aber nicht in ein übergreifendes Konzept eingebunden, erklärt Martina Jürsten. Hier möchte das Forschungsprojekt zu einer Systematik gelangen. Die ganze Arbeit soll in eine Toolbox münden, also ein Maßnahmen- und Methodenarsenal zur Verbesserung der Work-Learn-Life-Balance, aus dem sich Unternehmen ihrem Zuschnitt entsprechend geeignete Instrumente heraussuchen.
Erster Bestandteil des Tools wird ein Diagnoseinstrument sein, ein Selbstcheck, mit dem Unternehmen ihren Ist-Zustand in Sachen Work-Learn-Life-Balance erfassen können, mithilfe einer sogenannten Scorecard, eines Messinstruments.
Wir entwickeln eine Art Scorecard, wo wir bestimmte Indikatoren haben. Dort wird es harte Faktoren geben, wie beispielsweise der Bereich Krankenstand, der Bereich Fluktuation und solche Dinge. Und es wird softere Faktoren geben, die zu tun haben damit, wie ist die Zufriedenheit der Mitarbeiter, wie ist das Bindegefühl, das Commitmentgefühl, was sie zu dem Unternehmen haben. Das werden wir versuchen, mit dieser Scorecard dann entsprechend umzusetzen. Und es wird eine Publikation geben, idealerweise in Buchform, in der wir dann für den wissenschaftlichen Bereich die Erkenntnisse aus dem Projekt entsprechend dokumentieren werden.
Man kann allerdings bezweifeln, dass sich soziale Zusammenhänge in einem strengen Sinne messen lassen. Und Skepsis verdient auch die Annahme, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens in jedem Fall wahrhaftig antworten. Denn auch wenn die Aussagen anonymisiert werden, besteht das Risiko, zumal bei kleineren Gruppen, dass sich eine Kritik zurückverfolgen lässt.
So wirft das Forschungsprojekt zu Beginn mehr Fragen auf, als es Antworten bietet. Eine erste Erkenntnis jedoch lautet, wenn Unternehmen ihre hochqualifizierten Mitarbeiter halten wollen, dürfen sie das Thema Work-Learn-Life-Balance nicht länger ausblenden. Im Gegenteil, sie müssen es als Steuerungsmaßnahme in ihre betriebliche Verantwortung integrieren. Und hier könnte das Forschungsprojekt vor Ort praktische Aufklärung fördern. Rita Meier.
Wir wollen etwas verändern in der Praxis. Wir wollen Innovationen anstoßen und wir wollen das vor allem so tun, dass wir Impulse geben, dass die Unternehmen sich selbst verändern können, diese Impulse aufnehmen und weiterentwickeln können. Und die Rolle der Forscher ist dann eben auch so, dass sie nicht kommen als Experten, die wissen, wie es geht. Wir wissen nicht, was richtig ist für die Unternehmen, sondern dass es ein dialogisches Arbeiten ist zwischen den Akteuren im Unternehmen und uns als Forschern.